Heute zu Gast Director des Institute of Esports und Leiter des Bachelorstudiengangs Esports Management an der Hochschule für Angewandtes Management, Tobias Benz.
Damals, die Bewegungen der Hochschule wurden von der Community natürlich zwiegespalten aufgenommen. Es gab wirklich positive Stimmen, die gesagt haben, Mensch, super, genau der richtige Schritt für den E-Sports, auch für die deutsche Szene, ja, dass da ein bisschen auch wirklich Ausbildungszwecke, akademische Themen einfach kommen. Das professionalisiert sich, klasse. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, Mensch, ist das Scam, Mensch, da muss man für eine private Hochschule bezahlen. Gut, das sind vielleicht ein paar interessante Personen, aber dann gleich so viel Kohle, warum muss man das und wieso überhaupt? Und kann man das nicht einfach als Quereinsteiger irgendwie woanders? Kann man da nicht im normalen, an einer staatlichen Hochschule Sportmanagement-Studiengang machen und so in den E-Sports reinkommen? Da wurde viel diskutiert.
Herzlich willkommen zum E-Sport Connect Podcast mit Martin Schenk.
Herzlich willkommen zu einer Folge des E-Sport Connect Podcast. Danke, dass du eingeschaltet hast. Das ist unser erster Podcast wieder nach langem, nach circa 2 Jahren oder so. Früher gab es den E-Sport Talk, also so hieß der Podcast früher, und jetzt neu geboren als E-Sport Connect Podcast. Kurz, zur Info, um was wird es hier im Podcast gehen. Ganz einfach, früher haben wir so Coaches, Teams, Spieler und Sonstiges interviewt oder mehr oder weniger mit denen getratscht und geredet, Werdegang, Sonstiges. Jetzt wird sich das Ganze ein bisschen ändern. Wir werden so in diese, Business-Ecke gehen, wo es dann mehr darum geht, mit Vereinen zu reden, über Bildung zu reden, mit Unternehmen zu reden, über Sponsorings, dies, das, also quasi mehr diese Business-Ecke abdecken. Und genau, hier sind wir. Neu ausgerollt, der E-Sport Connect Podcast. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wir starten heute. Natürlich bin ich nicht alleine, also mit mir selbst reden, das kann ich noch nicht so gut, aber dafür habe ich heute jemanden ganz speziellen eingeladen, den ich auch schon seit mehreren Jahren kenne und natürlich auch seit mehreren Jahren schätze. Und zwar ist das der Tobias Benz, mit dem wir heute ein bisschen in diese Bildungslandschaft von E-Sport eintauchen werden. Und deswegen ist Tobias heute hier. Hi, Tobias.
Hallo Martin, ich freue mich hier zu sein und ja, in der Tat, das sind wirklich schon ein paar Jahre ins Land gegangen, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich schätze dich ebenso und ja, ich freue mich hier jetzt bei dir mit dem Podcast dabei zu sein.
Cool, auf jeden Fall danke Tobias, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin schon gespannt, wo heute die Reise hingeht. Also so einigermaßen wissen wir, du bist ja quasi im Bildungssektor sehr aktiv tätig im E-Sport. Das war ja früher nicht so, also wie wir uns kennengelernt haben, da warst du ja nicht quasi noch in diesem Sektor tätig, das war ja noch Aronix Gaming und solche Sachen, aber ganz kurz, stell dich vor, kurze Übersicht von dir.
Sehr, sehr gerne, also mein Name ist Tobias Benz, in der Szene sagen alle Tobi zu mir, dann deshalb auch gerne du, ne? Auch wenn du es schon seit Jahren tust. In der Tat, du hast es angesprochen, ich durfte in meinem Werdegang schon bisher wirklich viele Ebenen dieses E-Sports-Ökosystems kennenlernen. Du hast es angesprochen, Euronix Gaming, das war 2015 bis 2017 eine sehr wichtige Zeit, als ich in the box war, sozusagen auch als Teammanager von eines der deutschen Spitzenteams im League of Legends-Bereich vor allem. Und bin jetzt seit gut 3 Jahren, um jetzt auch vielleicht ein paar andere Stationen zu überspringen, bin jetzt seit 3 Jahren als Leiter E-Sports an der Hochschule für Angewandtes Management angestellt und habe dort den ersten, ja, Europas ersten Studiengang, E-Sports Management Studiengang ins Leben gerufen und leite und betreue den heute noch. Vor wenigen Tagen begann das neue Semester. Es ist eine sehr turbulente Zeit, immer anfangs des Semesters, und wir haben jetzt wirklich in vielen verschiedenen Standorten, ich glaube, es sind mittlerweile 7 oder 8 in der Dachregion, über 300 Studierende, die E-Sports Management studieren. In der Dachregion, das heißt Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Und wie bist du da in diese Szene gerutscht? Weil wie gesagt, also kennengelernt haben wir uns ja quasi, wo du bei Onyx Gaming warst, wo du, du hattest die Person, warst du Coach? Coach oder Coach, glaube ich, warst du, oder?
Ach, das war das immer schwierig sozusagen zu betiteln, zu definieren. Ich glaube,
mentale Stütze, oder?
Ich würde eher sagen, mentale Stütze hört sich sensationell an. Ich würde eher sagen, so ein bisschen Mädchen für alles. Wirklich, du sagst es schon richtig. Ich habe am meisten den Fokus auf die Spieler als Teammanager gesetzt. Mir ging es vor allem darum, mit den Menschen hinter der Konsole, hinter dem Rechner zu arbeiten, die auch, sagen wir mal, auf anderen Ebenen auch mit zu begleiten und auszubilden, nicht nur das reine Spielerische. Dafür gab es dann spezielle Coaches bzw. Analysten. Genau, also das ist sozusagen eher so mein Background, den ich aus dem E-Sports mitbringe. Habe aber selber auch noch zu meiner Studierendenzeit, als ich selbst noch studiert habe, habe zwar viele studiert, aber E-Sports hängen geblieben, wahrscheinlich in den 2 Jahren Lehramtsstudium in Ludwigsburg, als E-Sports Ludwigsburg gegründet worden ist. Dort habe ich mich daran beteiligt, habe ich dort auch noch als Spieler in der frisch gegründeten Uniliga, noch in der zweiten Liga gegen den Abstieg, als Midlane-Spieler in League of Legends habe ich mich dann noch betätigt. Also ich habe da einiges erleben dürfen und da bin ich sehr, sehr glücklich dafür. Oder dankbar.
Und wie, haben wir jemals League of Legends miteinander gespielt? Ich bin mir gar nicht so sicher.
Also nach dem, was ich gehört habe vor vielen Jahren auf den Events, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir noch nicht miteinander gespielt haben.
Weil ich so schlecht bin?
Nein, sie haben alle gesagt, du wärst ein Supermate. Also von dem her, du, vielleicht haben wir nach dem Podcast noch eine Runde Zeit. Das dürfen wir aber dann niemals erzählen, wie dann die Spiele ausgegangen sind.
Echt jetzt? Boah, okay. Ich dachte mir, da kommt jetzt das komplette Gegenteil. Aber ja, okay, passt. Ich habe jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Aber das können wir definitiv machen. Definitiv. Genau, aber wie bist du dann so in diese Bildungsschiene geraten, quasi wo du jetzt bist? Weil ich weiß noch, also du bist dann nach Onyx Gaming, hattest du dann so einen kleinen Abdrift in so eine andere Ecke quasi, das, wenn man sagen darf, mit Lil, darf man sagen, sonst muss ich es rausschneiden. Keine Ahnung.
Natürlich
darf man das sagen. Ja, okay, ja. Perfekt. und dann warst du auf einmal so in der Bildungsszene drin, das habe ich mitbekommen, über LinkedIn und so, also da habe ich immer wieder natürlich, habe ich immer ein Auge auf dich. Aber wie kam das dann?
Ich glaube, an dem Punkt muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das vielleicht für den Werdegang, um mich vielleicht auch ein bisschen besser kennenzulernen, wichtig ist. Ganz generell komme ich und auch aus meinen familiären Verhältnissen aus dem klassischen Sport. Wir sind, auch man hörte so ein bisschen an meinem schwäbischen Akzent, sind wir eine Familie aus Stuttgart, die auch mit dem Verein VfB Stuttgart sehr viel involviert war. Nicht nur als Fans, sondern jetzt auch für mich als Jugendspieler. Und durfte da vor allem ja in der Zeit, als man 15, 16, 17 war und eigentlich viel Zeit vor dem Computer mit World of Warcraft, The Burning Crusade damals verbrachte, habe ich sehr viele Stunden auf dem Sportplatz verbracht, um der Intention nachzugehen, auch Fußballprofi zu werden. Und bin da auch relativ weit gekommen, habe es aber bis zu diesem letztendlichen Ziel nicht geschafft. Was ich allerdings aus dieser Zeit mitgenommen habe, ist es wirklich, im jugendlichen Alter relativ schnell professionelle Strukturen kennenzulernen. Und das war auch letzten Endes eine Intention von mir, in diesen Bereich Gaming zu gehen und dort diese Gamer vielleicht auch mitzubegleiten auf ihren Weg zu einem professionellen Athleten. Also das ist sozusagen mein erstes Thema gewesen. Deshalb auch Teammanagement bei Euronics Gaming. Das war mein Background, das war meine sehr junge Expertise, die ich damals als junger Mann mitgebracht habe. Das habe ich dann wirklich auch 3 Jahre gemacht, mit allen Höhen und Tiefen, nicht nur sportlich, ökonomisch, menschlich, könnte man Abende verbringen, was dort an interessanten Erzählungen dabei rumgekommen ist. Dann, das war wirklich 2017, bevor es dann zur Hochschule für angewandtes Management kam, habe ich bei Lidl als freier Projektmitarbeiter wirklich die Non-Food-Artikel, die Gaming-Hardware, die an einem Wintergeschäft, an einem Weihnachtsgeschäft sozusagen aufgeschlagen wurde und verkauft wurde, habe ich mitbegleitet, marketingtechnisch. Ja, das war ein halbes Jahr und dann kam wirklich in der Tat, weil ich mich ein bisschen auch gezeigt habe, was glaube ich auch heute noch sehr, sehr wichtig ist und ich auch den Studierenden mitgebe, habe ich mich viel daran beteiligt, auch an politischen Diskussionen, gesellschaftlichen Fragestellungen, was einfach das Thema Gaming E-Sports mitbringt. Und habe mich auf verschiedenen Kongressen auch gezeigt. War dann auch sichtbar für eine Hochschule mit Hauptsitz in München, die Hochschule für Angewandtes Management. Und dann kam auf einmal ein Anruf, damals von Tobias Haupt. Tobias Haupt ist der jüngste Sportmanagement-Professor, der heute im Übrigen beim Deutschen Fußballbund arbeitet und dort die DFB-Akademie mit Oliver Bierhoff gemeinsam leitet, kam der Anruf von ihm und sagte zu mir, du Tobi, wir schauen uns gerade dieses E-Sports-Thema an der Hochschule an. Möchtest du dich da mal mit uns sozusagen auseinandersetzen? Ich sage, ja klar, gerne, ich fahre mal gerne nach München. Habe ich mich auf den Weg gemacht und nach den Gesprächen, die sehr positiv waren, gab es für mich als 26-jähriger junger Kerl damals die Chance, innerhalb von wenigen Monaten einen Studiengang ins Leben zu rufen, einen auch gewissermaßen, obwohl ich sehr weit von Professoren, von diesem akademischen Leben damals fern war, hatte ich die Möglichkeit bekommen, dieses als Branchenfokusprogramm an der Hochschule sozusagen anzustoßen und dann auch zu verwirklichen, was dann auch Wirklichkeit wurde. Aber das war sozusagen der Werdegang.
Ich finde das echt faszinierend, also wie du da in diese Szene, also es ist sowieso immer die Basis, um quasi neue Bereiche im Leben zu entdecken oder prinzipiell neue Bereiche quasi in allem zu entdecken, ist quasi sich nach außen zu zeigen. Sobald du dich nach außen zeigst und quasi dich für etwas interessierst, Dinge einbringst und so, dann werden Leute aufmerksam auf dich. Und das ist ja quasi genau das, was bei dir auch zugetroffen ist. Du hast quasi nach außen den Wert geschaffen, wenn man es dann nochmal aus dem Gesichtspunkt sieht. Und dann quasi haben sich für dich Türen geöffnet. Und dadurch bist du ja dann quasi in diesen Bereich gekommen.
In der Tat,
ja. Kann man jetzt sagen, ja.
Ja, absolut. Also ich hättest du mich damals vor 5 Jahren gefragt, ob ich im Bildungssektor an einer Hochschule lande und dieses Thema sozusagen leite und diese akademische Ausbildung in diesem Bereich, den ich so sehr liebe, sozusagen betreue, da hätte ich dir damals wirklich den Vogel gezeigt und hätte gesagt, du, ach, vor allem der akademische Bereich, der reizt mich überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und von dem her, es war damals eine Chance, die ich mir auch sehr gut überlegt habe. Und es gab auch Zweifel, ne, ob ich auch mit dem Alter das machen kann. Aber letzten Endes, ne, wir kennen es auch aus dem Gaming, my heart is telling me no, but my body, ne, und ja. Schwuppdiwupps habe ich die Unterschrift runtergesetzt und war mittendrin. Ja. Aber auch die ersten Wochen waren sehr turbulent.
Ja, das glaube ich. Naja, es ist halt Bildung im E-Sport, also ich habe es bis vor 3-4 Monaten jetzt nicht so intensiv verfolgt. Ich habe es immer so am Rande mitbekommen. Ich wusste nicht, dass es quasi schon so ein ernstes Thema ist. Ich meine, natürlich gibt es Länder, wo es natürlich intensiver praktiziert wird. Bei uns quasi stehen wir, also sehe ich das jetzt so, oder auf mich wirkt das so, dass wir jetzt gerade mal so am Anfang stehen, aber das Potenzial einfach riesig ist. Aber du kannst mich da gerne jetzt mal korrigieren. Wie sieht es denn aus? Also wie weit ist quasi dieser Bildungsbereich im E-Sport im deutschsprachigen Raum? Sind wir da schon so weit und so weit professionalisiert, dass wir da mit anderen Ländern konkurrieren können? Oder ist das eher so quasi erst der Start jetzt in das Ganze? Und vor allem, wie wird es aufgenommen von den Leuten?
Es waren jetzt sehr viele Fragestellungen.
Tut mir leid, ich dachte, das ist mir auch gerade. Alles nacheinander.
Ich splitte das mal ein bisschen. Also de facto sind wir am Anfang, was den Bildungsweg im E-Sports und im Gaming-Bereich angeht. Ja, das sind wir meiner Meinung nach. Können wir mit anderen Ländern konkurrieren? Hierbei würde ich sagen, ja, das können wir sogar in einem gewissen Rahmen. Letzten Endes, als wir das angefangen haben, 2018, damals mit der Pilotkohorte mit 20 Studierenden, da war das wirklich absolut noch nicht sozusagen auch in der Branche hatte das keine Sichtbarkeit. Da waren wir wirklich die erste Hochschule, die ein Sportmanagement-Studium anbietet mit einem Branchenfokus E-Sports-Management. Das war damals super neu und vor allem durch dieses Netzwerk, das ich mir vielleicht durch meine Industrieerfahrung, die ich damals hatte, geschaffen habe, gab es da die ersten Kollaborationen, die ersten Kooperationen mit verschiedenen Lehrbeauftragten, mit verschiedenen Inhalten. Da gab es dann die ersten Exkursionen, ob wir in am Berliner Standort zu Penta gegangen sind oder von der ESL dann auch in die Lanxess Arena eingeladen worden sind. So hat das Ganze gestartet und wurde dann auch Mund-zu-Mund-Propaganda letzten Endes weitergeführt, um dann ein Jahr später im Wintersemester, und jetzt muss ich lügen, 1920, dann auf einmal über 100 neue Studierende an 4 weiteren Standorten zu bekommen. Und das war wirklich damals ein Milestone, wo letzten Endes auch die Industrieplayer, die sämtliche Stakeholder im E-Sports gemerkt haben, hoppla, da passiert ja was. Gleichzeitig, und da sprechen wir jetzt auch so ein bisschen über die Bewegungen im Markt, gab es dort diesen etwas größeren Aufschwung, die großen Publisher mit Riot Games, die Professionalisierung schreitet dort sehr, sehr schnell voran, die Events wurden größer, die Awareness ganz einfach auch inmitten der Gesellschaft, auch die Spieleranzahlen, vielleicht sprechen wir dann auch nochmal über Corona, hat extrem stark zugenommen. Gleichzeitig gab es im Markt eben das Bedürfnis wirklich nach Fachkräften. Und das war auch unsere Zeit, wo wir extrem es gut geschafft haben, verschiedene Kooperationsmodelle mit verschiedenen Stakeholdern aufzubauen, mit verschiedenen Praktika, mit verschiedenen Werkstudententätigkeiten. Da gab es wirklich so einen Aufruf, Mensch, da passiert denn wirklich was. Und das war schön, dass dort auch sehr viele, jetzt gerade über das alte Netzwerk, Personen einfach auch gesagt haben, heute Morgen noch mit dem Robert Funkhänel telefoniert, der ja Hologate dort mit aufgebaut hat, dass die jetzt auch als Lehrbeauftragte in diesen Bereich mit reingehen und dort auch wirklich in erster Hand mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Expertise, mit ihrem Werdegang einfach auch das Abstrahlen und diese digitalen Sportgestalter von morgen mit aufbauen. Und das macht mich stolz und das ist auch eine sehr schöne Thematik. Jetzt sind wir natürlich an der Größe angelangt mit über 300, wo wir ganz andere Aufgaben haben, ne, und wo vielleicht jetzt sagen wir mal, dass das E-Sports-Business als sich selbst vielleicht mit unserem Tempo, was wir gehen und mit dem, wie es sich gerade auch entwickelt hat über Corona, sind wir vielleicht ein paar Schritte schon weiter. Aber ich glaube und ich hoffe, dass vor allem jetzt auch in den Themen Fundament des E-Sports, gerade in der Dachregion, da sich jetzt gerade einiges passiert. Aber das würde ich jetzt mal so sagen, ist das Status Quo. Die letzte Frage, die du mir gestellt hast, habe ich allerdings vergessen. Die musst du mir nochmal stellen, Martin.
Sehr gut, da sind wir schon zu zweit, weil ich habe sie auch vergessen.
Sehr gut.
Aber ich fand das schon richtig interessant, was du erzählt hast, weil es ist so, also was ich so mitbekommen habe, du weißt ja, ich hatte einige Gespräche mit irgendwie mit Coaches, Managern oder sonstigen, die im E-Sport jetzt tätig waren. Und ich finde, dieser Bildungsweg, der jetzt eingeschlagen wird, oder dieses Bildungsangebot, einfach so fundamental wichtig, weil teilweise, also mit den Leuten, mit denen ich zu tun gehabt habe, da könnte ich jetzt nicht sagen, okay, der ist nicht kompetent oder so, aber für gewisse Sachen braucht man einfach so ein Basiswissen, so ein Grundfundament, das man setzen muss, damit man dann auch quasi in diesem Bereich tätig sein kann. Natürlich, Erfahrung ist super wichtig, praktische Erfahrung, das ist einfach auch das A und O, aber so ein gewisses Fundament ist einfach super wichtig. Und das finde ich, macht auch dieser Bildungszweig, macht auch Türen auf für Leute, die gerade jetzt nicht die Mega-Connections irgendwo hin haben, sondern die einfach jetzt klein anfangen, den Studiengang absolvieren und dann quasi einsteigen können, anstatt jetzt als Quereinsteiger, weil Quereinsteiger ist immer schwer, aber quasi mit so einem Fundament, da steigst du dann schon in den Bereich ganz anders ein, als wenn du als Quereinsteiger einsteigst. Und das finde ich, das bringt so viel Professionalität in weiterer Folge für den E-Sport mit. Und das gefällt mir echt. Was du erzählt hast, gefällt mir sehr gut.
Also wir hoffen mit diesem Fundament etwas Gutes zu tun. Ne? Man muss auch immer schauen, wie sich auch das entwickelt, für das wir hinarbeiten, nämlich der Markt. Das ist natürlich eine ganz andere Thematik. Also an der Hochschule für angewandtes Management, man hört es im Namen, geht es vor allem eben um die ökonomischen Perspektiven, dieses E-Sports-Thema. Ja. E-Sports-Gaming hat natürlich, ist viel, viel vielfältiger und komplexer. Wir haben natürlich auch andere Hochschulen, die sich zum Beispiel auch spezialisiert haben auf das Thema Event, Produktion etc. Da gibt es auch, aber ich glaube einfach mit der Größe und auch mit dem, was wir für Lehrbeauftragte, was wir für Inhalte mittlerweile an den Markt gebracht haben, sind wir da wirklich, was den Bildungssektor angeht, im akademischen Bereich ein sehr großer Player. Es gibt natürlich, und das finde ich auch was sehr, sehr Schönes, natürlich auch die Bewegungen bei Verband, ne, mit Trainerlizenzen, mit einem großen Austausch, auch mit Politik, auch mit verschiedenen Städten, mit Kommunen, dass das auch natürlich gewissermaßen in die Gesellschaft eindringt, können wir vielleicht so sagen, und vielleicht auch in den Schulen sich entfalten kann, weil dort liegt vor allem bei den Digital Natives das Potenzial. Wenn ich denke vor Corona noch an die Schulbesuche, an die Messebesuche, und die sind dann in Stand gekommen und erzählen dir bei League of Legends oder bei Rocket League, welches Ranking sie haben und mit welcher Begeisterung und was kann man da machen. Mensch, im Studium kann man dann, wie kann man das gut vermarkten, das kann man bei euch machen. Mensch, ich möchte bei euch studieren. Und ganz viel Enthusiasmus und Offenheit für dieses Thema, wo vielleicht auch die Eltern etwas überfordert waren, wo es darum auch geht, in erster Linie auch der Generation darüber oder auch für uns noch, unsere Generation, gewissermaßen zu erklären, worum es hier sich handelt, wo gibt es die Potenziale, wo gibt es die Chancen, aber wo liegen auch die Risiken, die es natürlich auch gibt. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dieser Vorgang, der wird auch noch eine Weile andauern. Und deshalb auch für die Frage davor, wo du gefragt hast, Mensch, Tobi, an welchem Standpunkt sind wir denn? Ich glaube, wir sind noch trotz dessen, was die Bildung angeht, an einem jungen Standpunkt.
Ja, das definitiv. Also wie sagt man so schön, gut Ding braucht einfach Weile. Das muss einfach reifen. Und vor allem, wie lange ist es her, dass das gestartet ist oder quasi, dass das quasi jetzt angefangen worden ist? Das ist ja noch nicht jetzt 1-2 Jahre oder so. Ist es her, quasi, dass das ins Leben gerufen worden ist? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, korrigier mich schnell.
Den Studiengang gibt es seit 3 Jahren.
Echt jetzt? Okay.
Ja.
Und wir kommen vorher irgendwo 2 Jahre gewesen. Aber ja, ist egal. Ich meine, 3 Jahre.
Und der Verband, den E-Sports-Verband.
Den gibt es schon länger, war, ja.
Nee. Wir waren, glaube ich, früher dran wie die.
Echt wenn jetzt?
Ich weiß, ja, der ist, glaube ich, den gibt es seit 2,5 Jahren. Ah, jetzt muss ich lügen. Jetzt sage ich bestimmt irgendwas Falsches und jetzt werden die Kollegen, wird gleich das Handy klingeln in einer halben Stunde. Wir sind relativ zeitgleich gestartet und auch dementsprechend vielleicht auf dieser gesellschaftlichen Ebene gibt es seitdem diese kleinen, aber doch spürbaren Vibrationen. Auch natürlich Hand in Hand mit verschiedenen anderen Vereinen, mit Communities, die sich das Ganze auch auf die Fahnen geschrieben haben, das in die Gesellschaft rauszurufen. Aber in 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren davon, da werden wir viel, viel mehr uns zu erzählen haben. Aber es ist super, super spannend, gerade diese Anfangsschritte mitzugehen.
Also eine Frage jetzt, die mir gerade im Kopf schwebt, ist das, eine staatliche Universität oder eine private Universität? Universität, Schule quasi, keine Ahnung. Unterteilt man das in Deutschland? Weiß nicht. Bei uns in Österreich ist es quasi, du hast die staatliche und eine private.
Ja, es ist in Deutschland hast du staatlich, ja, es ist eine, ich sag's mal so, Hochschule für angewandtes Management ist eine staatlich anerkannte Hochschule, okay. Allerdings eine Privathochschule. Also, okay. Also wie es auch der Name sagt, privat, es wird privat finanziert.
Genau. Ja.
Bedeutet, die Semestergebühren sind Monatsgebühren. So ist es. Also man zahlt für diesen Studiengang, richtig.
Okay. Ja, super spannend. Also es ist so viel Informationen schon. Mein Platz kopft schon. Mein Platz, mein Kopf platzt schon gleich, genau.
In der Tat, schlimm
ist er schon. Genau, ich hatte jetzt gerade vorher noch eine Frage im Kopf. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wo war für den Anfang, ich glaube, du hast das vorher schon ein bisschen angedeutet, aber wo war so das größte, wie sagt man, Bottleneck bei dem Ganzen, wie ihr gestartet habt? Also wo war so das größte Problem gesehen, wie ihr quasi mit dem Ganzen gestartet seid oder an die Öffentlichkeit getreten seid? Gab es da Probleme überhaupt? Also kann auch sein, dass es keine gab.
Ja, definitiv. Mhm. Absolut. Da gab, nennen wir es Herausforderungen.
Das war das mir nicht eingefallen, danke sehr.
Das ist gut. Du hast auch meinen Rücken, dann habe ich auch mal ab und an mal deinen.
Danke, natürlich.
Die erste Herausforderung, und das ist auch, was in der Lehre relativ schnell bei den Studierenden eingehaucht wird, E-Sports ist Community getrieben. Und alles, was in diesem Bereich passiert, wird von der Community aufgenommen, wird von der Community kommentiert, etc. Wenn man als First Mover in diesen Bereich, in den Bildungsbereich geht, und wir haben über viele Quereinsteiger gesprochen, um ehrlich zu sein, ich bin ja selbst ein Quereinsteiger. Ich habe nicht E-Sports studiert, ich habe keinen akademischen Bildungsabschluss mit E-Sports Management. Ich bin ebenso Quereinsteiger. Damals, die Bewegungen der Hochschule wurden von der Community natürlich zwiegespalten aufgenommen. Es gab wirklich positive Stimmen, die gesagt haben, Mensch, super, genau der richtige Schritt für den E-Sports, auch für die deutsche Szene, ja, dass da ein bisschen auch wirklich Ausbildungszwecke, akademische Themen einfach kommen. Das professionalisiert sich, klasse. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, Mensch, ist das Scam, Mensch, da muss man für eine private Hochschule bezahlen. Gut, das sind vielleicht ein paar interessante Personen, aber dann gleich so viel Kohle. Warum muss man das und wieso überhaupt? Und kann man das nicht einfach als Quereinsteiger irgendwie woanders? Kann man da nicht in normalen, an einer staatlichen Hochschule Sportmanagement-Studiengang machen und so in den E-Sports reinkommen? Da wurde viel diskutiert und auch sehr, ja, auch viel kritisiert. Und letzten Endes, das war anfangs natürlich auch hart, vor allem, glaube ich, für mich. Damals hatte ich auch noch nicht dieses dicke Fell, was ich vielleicht jetzt habe. Mir das auch natürlich anzusehen, vielleicht dann auch Kommentare zu beantworten. Und das war vielleicht auch am Anfang die schwierigste Herausforderung. Es war gar nicht so schwierig jetzt für das erste Semester, weil es da auch sehr, sehr viele Grundlagenkurse gab. Es war nicht die Schwierigkeit, dort Inhalte zu generieren. Es war relativ schnell möglich. Und da gab es auch einige, die dort auch behilflich sein konnten. Schwierig war wirklich die Akquise am Anfang. Und in der Tat, ich gebe jetzt so einen privaten Einblick, aber vielleicht gebe ich jetzt mal so ein bisschen einen Whistleblow hier. Wir starten an der Hochschule für angewandtes Management natürlich nicht mit ganz wenigen Studierenden als Kohorte. Das lohnt sich ganz einfach nicht. Das ist eine private Hochschule, die muss sich über die Studierenden finanzieren. Das bedeutet, man braucht eine gewisse Anzahl an Studierenden, sodass eine Studiengruppe zusammenkommt. Und da muss ich echt gestehen, ging mir bis vor, ich glaube, 3 Tage vor Ende der Bewerbungsfrist, ging mir der Stift, weil diese Anzahl an Studierenden noch nicht erreicht war.
Okay, echt jetzt?
Ja, es war verdammt nochmal knapp. Wir lagen dann am Ende, ich glaube, 2 oder 3 Studierende sogar drüber. Und es war lange Zeit eine sehr große Ungewissheit, ob das überhaupt stattfinden kann. Ich habe mir damals wirklich von mich wund telefoniert, mich auch mit ehemaligen Spielern, Managern etc. ausgetauscht, um das Ganze einfach auch zu platzieren in der Community und dementsprechend auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das war wirklich am Anfang das Allerschwierigste, als das dann da war und vielleicht auch dann negative Kommentare kamen, die dann aber wirklich sagen konnten, Mensch, wir haben gestartet, kamen auf einmal auch verschiedene Stakeholder, verschiedene Unternehmen, die dann auch die Zusammenarbeit, sozusagen die Hand aufgemacht haben. Das hat dann besser funktioniert und seitdem flutscht es. Aber das war eine sehr große Herausforderung.
Okay, also das ist schon, ja, da fühlt man sich schon ein bisschen anders, gell? Also da geht dann schon der Arsch auf runter, sagen wir mal so, wenn das dann davon abhängt, von 3 Personen, ob das wirklich aufgeht oder nicht. Wow.
Ja, in der Tat. Also die Thematiken mit den Studierendenanzahlen, ne, an den verschiedenen Standorten, die haben wir des Öfteren natürlich jetzt genau noch so. Aber da sprechen wir natürlich jetzt von einer anderen Dimension. Also das jetzige Wintersemester 21, 22, da hatten wir über 100 Studierende, die sich jetzt sozusagen für die Kurse angemeldet haben. Da hat sich das dann natürlich auf verschiedene Standorte geteilt. Aber damals mit der Pilotkohorte, das war ziemlich knapp. Ja.
Okay. Hattest du da so den Gedanken, dass es vielleicht zu früh ist, diesen Bildungsbereich zu öffnen für den E-Sport?
Klar. Natürlich hatte ich die und ich hatte natürlich auch Selbstzweifel, ob ich das auch richtig mache, ob das auch überhaupt richtig ist für die Branche. diese Schritte zu gehen. Natürlich auch, klar, im Austausch mit meinen vorherigen Kollegen, wo es natürlich auch sehr, sehr kritisch beäugt worden ist und ja auch sehr, sehr vielfältig diskutiert worden ist. Aber letzten Endes, als es dann wirklich losging und dann auch gewissermaßen der erste Seminarraum gefüllt war und die Leute mit so einer Leidenschaft, egal ob sie vielleicht auch schon als Teammanager von einem LEC-Team sozusagen waren und auch schon ein gutes Jahresgehalt hatten, einfach nur noch den Bachelor für ihr weiteres sozusagen für ihre weitere berufliche Karriere brauchten, oder ob es jetzt 18-Jährige, die direkt vom Abi kamen, die was weiß ich in FIFA talentiert waren, die wir dann irgendwie zu Hertha BSC Berlin weitergeleitet hatten, die zu sehen, wie die dort angefangen haben und mit diesem Feuer wirklich etwas zu schaffen, zu verändern, das hat dann nochmal wirklich einen riesigen Auftrieb gegeben. Das hat nochmal das Feuer entfacht. Und das war sehr schön. Und dann ging es auch wirklich mit Volldampf weiter.
Ja, es ist ja dann hast du dann quasi hast du Studenten, dann kommen Reputationen, dann bekommt das Ganze ein bisschen an Ansehen und super schwer, glaube ich, in jedem Bereich. Also wenn du neu startest, ich habe das selbst an meinem eigenen Leib erfahren müssen. Letztes Jahr wollte man einen Online-Shop starten, wo es um Secondhand-Mode ging und so. Und also wenn du da nicht, wenn du nicht Geld hast, quasi, du kannst das entweder mit Geld machen, du kriegst Outreach, dadurch, dass du einfach Geld in irgendeine Werbemethode steckst, dann wäre es wahrscheinlich auch für dich einfacher gewesen, an Studierende zu kommen. Aber wenn du das dann ohne finanzielle Mittel machen musst, was ich schätze mal, du quasi sehr mit sehr wenigen finanziellen Mitteln dir die Studierenden an Land ziehen hast müssen, ist das dann schon sehr schwer. Also schätze ich mal. Ich schätze mal nicht, dass du jetzt ein Riesenbudget gehabt hättest.
Nein, hatte ich auch noch nie. In der Tat, es ist wirklich die Überzeugung letzten Endes aus den 3 Jahren, vor allem wenn es darum ging, im Sommer die Studierenden zu akquirieren, die Überzeugung kommt über die Leidenschaft, über die persönlichen Gespräche, über den Erfahrungsaustausch, um auch aufzuzeigen, was es für Potenziale gibt. Ich würde schon sagen, dass gut 80% der Studierenden wirklich positiv verrückte Optimisten sind. Klar, du weißt selber nicht, wie es natürlich mit so einem sehr, sehr jungen Business weitergeht. Die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte wurde das Thema immer wieder totgesagt. Ist natürlich auch gesellschaftlich absolut kontrovers diskutiert. Von dem her, ja, diejenigen, die das studieren, die haben dieses E-Sports-Herz am rechten Fleck, würde ich sagen.
Wie sieht das eigentlich, ich meine, sicher willst du jetzt nicht irgendwas schlecht drin, aber wenn du da so ehrlich bist, wie sieht das mit der Qualität aus? Weil natürlich, der E-Sport, den gibt es jetzt schon eine Zeit lang, es hat sich gewisse Bereiche aufgebaut, es hat sich ein gewisses Know-how aufgebaut. Natürlich entwickelt sich das auch von Jahr für Jahr weiter. Wie gut ist so diese Wissensqualität dahinter eigentlich?
In der Tat sprichst du jetzt einen Teil meines Jobs an, okay. der natürlich dazugehört. Ich schlüssel das ein bisschen auf. Also es ist immer noch ein Sportmanagement-Studiengang mit Branchenfokus E-Sports-Management. Das bedeutet, die Studierenden, die haben nachher auch auf ihrem Bachelor stehen, Sportmanagement. Sportmanagement wird seit vielen, vielen Jahren an der Hochschule gelehrt, auch an vielen anderen Hochschulen. Da hat man sehr, sehr starke Erfahrungswerte, da hat man hocherfahrene Professoren, die einfach in diesen Bereichen, was das klassische Sportmanagement angeht, ich glaube, wirklich viele, viele Orden auf der Schulter, auf der Brust tragen. Ich glaube, da, was die Grundlagen auch des Sportmanagements angeht, da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gute Professoren.
Ach so, also ist das dann quasi gesplittet. Quasi, du hast einmal dieses Sportmanagement, Sport und einmal dieser E-Sport, der sich dann da einfließt in das Ganze.
Genau, dann gibt es die fachspezifischeren Module, wie zum Beispiel Marketing im E-Sports, gewissermaßen auch, was haben wir denn jetzt gerade noch sozusagen am Start? Es gibt zum Beispiel auch Projektmodule, die sehr fachbezogen sind, wie E-Sports Event Management, E-Sports Team Management. Und für diese sehr fachbezogenen Module, da gehört es sozusagen zu dem Job dazu, beziehungsweise jetzt weniger, weil jetzt für die Lehrbeauftragten, da kümmert sich meine Kollegin darum, vor allem sehr gute Leute mit einer passenden Expertise für die Schlüsselqualifikationen, die in dem Modul gelehrt werden, dass wir die an die Hochschule bewegen, sodass die in die Lehre kommen und sozusagen mit den Studierenden in den Bereichen, in den Modulen arbeiten. Und auch hier würde ich sagen, da haben wir wirklich, wirklich sehr, sehr gute Lehrbeauftragte. Ob das jetzt wirklich leitende Positionen in bestimmten großen Stakeholdern auch sind, bis hin zu irgendwelchen auch kleinen, die Startups etc. aufgebaut haben, bis hin in die großen LEC-Organisationen. Da haben wir wirklich Leute, die haben es wirklich auf dem Kasten. Die bringen auch eine gewisse Affinität für die Lehre mit. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Thematik. Mhm. Da würde ich jetzt wirklich die nicht die Lanze brechen wollen, dass wir da nicht gut unterwegs sind. Ich würde sagen, da werden wir wahrscheinlich auch zu unseren Konkurrenten wirklich die besten Lehrbeauftragten haben.
Ist da, gibt es quasi, wie kann man bei euch Lehrbeauftragter werden? Kann man sich da bewerben? Muss man dann eine Aufnahmeprüfung machen oder wie läuft sowas ab?
Wie kann man bei uns Lehrbeauftragter werden? In der Tat haben wir den großen Luxus, und das ist wirklich ein großer Luxus, wir können persönlich auf die Lehrbeauftragten zugehen, auf dieses große Netzwerk und anfragen, hey XY, hast du nicht Lust, diese digitalen Sportgestalter von morgen auszubilden? Für die Lehrbeauftragtenstelle, es hält sich im Rahmen, was sozusagen der Input, beziehungsweise wie viele Ressourcen man da reinstecken muss, es hält sich im Rahmen. Dafür ist aber auch zum Beispiel das Finanzielle als Lehrbeauftragter ist nicht groß. Wir können allerdings überzeugen, immer mit der Thematik, ja, erstens, da brennt einfach die Leidenschaft in uns und das finden wir meistens auch beim Gegenüber dann oder können das gewissermaßen entfachen. Und bisher hatten wir noch keine Probleme an irgendwelchen Kursen, hat es uns an Lehrbeauftragten gemangelt, sagen wir es so. Aber es kommen natürlich auch Initiativbewerbungen sozusagen auf uns zu. Da passiert einiges.
Und wie läuft dann sowas ab? Also wenn ich jetzt quasi eine Initiativbewerbung, also wir kennen uns jetzt nicht, Tobi, wir kennen uns nicht, ich mache eine Initiativbewerbung, wie läuft das dann ab? Dann quasi kontaktierst du mich, dann haben wir ein Erstgespräch, also quasi wie eine Bewerbung.
Genau, dann wird zuallererst mal natürlich gecheckt, Mensch, was hast du denn? Im Übrigen, was noch wichtig ist für den Bachelorstudiengang, du brauchst auch selber, um dort in der Lehre zu sein, natürlich den gleichen akademischen Grad muss der Lehrbeauftragte vorweisen, sozusagen natürlich auch das, was er als Lehrbeauftragten, also welches Modul er bekommt, einfach auch zu lehren. Natürlich wirst du dann gewissermaßen gescannt. Das ist ähnlich wie in einem ganz normalen Bewerbungsprozess. Wird deine Expertise angeschaut, wird deine Erfahrung angeschaut. Was bringst du sozusagen mit? Und wenn dein Profil matcht, dann wird sich natürlich ausgetauscht, wird vor allem jetzt über das persönliche Gespräch auch geschaut. Mensch, was kannst du wirklich mitbringen, was den Studierenden auch einen Mehrwert bringt? Hast du auch ein Fingerspitzengefühl, was die Lehre angeht, also vielleicht ein bisschen einen pädagogischen Background etc. Pipapo. Also das sind sozusagen die normalen Prozesse. Ich freue mich darauf, nächste Woche deine Bewerbung lesen zu dürfen.
Okay, also die Bewerbung wirst du sicher nicht bekommen, weil ich glaube, dafür fehlt mir der Bildungsgrad. Weil ich habe ja quasi... Das heißt ja, wenn du jemanden für einen Bachelor unterrichtest, dann bräuchtest du ja genauso einen Bachelor. Stimmt, so habe ich das richtig erkannt? Ja, den habe ich nicht.
Richtig. Verdammt nochmal, da müssen wir was drehen dann irgendwo.
Ich kann es gerne in meinen Lebenslauf einfach so reinschreiben, aber es stimmt nicht.
Das wird schon geprüft ab und an mal. Also so ist es ja. Nicht, Martin. Okay, nein. Schade.
Also, würde es echt gerne machen, aber das wird, glaube ich, nichts.
Ist okay, wir können dich mal im Projekt einbinden.
Okay, sehr gut. Genau, wo siehst du jetzt, also das klingt alles super spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist echt ein Wahnsinn. Sind da eigentlich, kommen mittlerweile, also geht es ihr eigentlich auch auf Unternehmen zu quasi, um quasi irgendwie Kooperationen zu machen oder kommen Unternehmen auf euch zu? Sind die interessiert daran, quasi auch in diesen Bildungsbereich zu gehen? Weil man sieht ja immer wieder, okay, Audi, VW, Red Bull, keine Ahnung, jeder kauft sich irgendwo einen E-Sport ein, schaut irgendwie, dass er was verkauft über den E-Sport, schaut, dass er irgendwie in diesen Markt kommt. Ist das mittlerweile auch im Bildungsbereich der Fall oder wie läuft das da prinzipiell ab? Ist das das Gleiche, wie wenn du sagst, okay, ein Sponsoring für ein Team oder keine Ahnung? Oder wie läuft das im Bildungsbereich ab? Gibt es sowas überhaupt schon im Bildungsbereich?
Also in der Tat muss man das natürlich sich ein bisschen anders anschauen. Entschuldige. Also wir sind natürlich keine Organisation, die es als ein Reichweitenprodukt aktuell als Spielbetrieb wie G2 Esports, die dann nicht nur Athleten, der Spielbetrieb, der sportliche Erfolg du einkaufen kannst als Werbemittel, sondern natürlich auch die Reichweite. Das sind wir natürlich nicht. Wir haben einen anderen Auftrag. Wir haben diesen Bildungsauftrag. Und dieser Bildungsauftrag ist vor allem dann für Unternehmen interessant, wenn sie eben genau diese Auszubildenden, wenn sie die sozusagen in ihrem vielleicht nachhaltigen und langfristigen Portfolio, wo dann Gaming und E-Sports drinsteht, wo wir dann sehr interessant werden, um dort vielleicht auch junge Young Professionals für das Unternehmen dann zu bekommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, genau eben über so eine Lehrbeauftragtenstelle in der Lehre zum Beispiel die jungen Studierenden abzugreifen. Das geht ganz einfach. Du unterrichtest Marketing im E-Sport, bringst vielleicht noch gewissermaßen aus deinem eigenen Betriebsalltag, bringst du vielleicht eine Aufgabenstellung mit, die dich gerade beschäftigt, und lässt mit den Studierenden sozusagen dieses Projekt gemeinsam bearbeiten. Und dann zeigt sich dort vielleicht einer, der clever ist, der vielleicht auch ins Unternehmen passt. Und da ist es schon sehr, sehr häufig vorgekommen, dass dann der Lehrbeauftragte gesagt hat, Mensch, Student XY, so gut, ja, kriegst nicht nur eine gute Note, sondern wie wär's im nächsten Jahr oder was weiß ich was, zu Datum XY, hast du nicht Lust, bei uns als Praktikant in die Abteilung zu kommen oder als Werkstudent? Das passiert sehr häufig. Also es gibt die Lehre-Thematik. Was sie zum Beispiel auch machen ist, das ist jetzt auch für mich ein fachfremder Bereich mit der Thematik Research. Das wird zum Beispiel auch Fallstudien verkaufen. Kann ich jetzt allerdings auch nicht tiefer drauf eingehen, weil das die Kollegin macht, dass sozusagen auch hier in den Bereich Marktforschung gegangen wird, wo wir auch mit den Studierenden ein sehr interessantes Fundament natürlich von der Community schon haben, ne, die dann auch dort einfach Rückmeldung geben kann zu bestimmten Themen, was die Fallstudien angeht. Und was vielleicht jetzt auch wiederum mehr in meinem Bereich liegt, wo ich mehr dazu erzählen kann, wir sind auch jetzt gerade, als wir im zweiten Jahr über die 100 Studierende bekommen haben, habe ich entschlossen, gerade aufgrund dieser großen Community-Abhängigkeit, sämtliche Studierende von allen Semestern, von allen Standorten zu vereinen, und habe die E-Sport-studentische Organisation, die Academy, gegründet. Die Academy ist sozusagen das digitale Zuhause der E-Sport-Studierenden in der Dachregion. Und auf die Academy, da finden auch viele Projekte statt. Da haben wir zum Beispiel verschiedene Taskforces, zum Beispiel mit Unternehmen, ob es jetzt mittelständische sind, ob es jetzt große Unternehmen sind, die jetzt auch als Sponsor tätig sind, oder ob es auch Organisationen sind. Da machen wir ziemlich vieles. Und letzten Endes sind wir auch, was für die regionale Geschichte, also wo das Fundament des E-Sports stattfindet, nicht die große Reichweite, die BMW, die Audi und wie sie alle heißen, auch haben wollen in den verschiedensten Disziplinen. Wir haben auch einen regionalen Einschlag, um dort einfach auch gewissermaßen an die Wurzel der Community zu gehen und wirklich an der gesellschaftlichen Ebene zu arbeiten. Da kann man gut auf uns zukommen. Da kommen von alleine Unternehmen auf uns zu. Da gehen wir aber auch über die Standorte auf verschiedene Unternehmen, zum Beispiel auch im Umkreis von verschiedenen Städten zu. Und da existieren viele, viele schöne Themen, viele schöne Bewegungen, ob es Kooperationen, ob es Projekte mit verschiedenen Verbänden, Vereinen etc. sind. Ein sehr, sehr schönes Thema war zum Beispiel jetzt im letzten Winter, als wir im Februar mal etwas Fachfremdes mit der Academy unternommen haben. Da haben wir die erste bayerische Eishockey-E-Sports-Meisterschaft haben wir gehostet. Okay. Und haben dort sämtliche bayerischen Eishockeyvereine. Das ist sehr, sehr groß, Eishockey in Bayern im Übrigen. Das ist wirklich riesig. Wir haben jede Menge Mitglieder. Haben wir das dann sozusagen wirklich von der Turnierplattform über die Kommunikationsplattform, über die Academy, also Studierende jeden Semesters, jeden Standorts, die dort einfach Lust hatten, das zu machen, die haben dort mitgeholfen. Wir haben das gemeinsam aufgebaut. Wir haben das auf Twitch gestreamt. Und ich glaube, wir hatten knapp 2000 Live-Zuschauer für den ganzen, für das bayerische Eishockey, wo wir NHL 21 gespielt haben. Und Martin, ich bin ehrlich zu dir, ich wusste nicht, dass es überhaupt so viele NHL-Spiele verkauft worden sind in Deutschland. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wo jetzt auch die Studierenden, vor allem in den jüngeren Semestern, die jetzt noch nicht in den großen Unternehmen Praktikanten oder Werkstudentenstellen haben, dass die dort auf der fachspezifischen, ja, aber auch was das Thema Event etc., dort ihre allerersten Erfahrungen machen dürfen. Das leite ich und da gibt es viele schöne Bewegungen und da freue ich mich jetzt auch auf die nächsten Monate, weil da stehen auch noch ein paar spannende Themen an, mitunter auch Eishockey.
Richtig cool. Also das ist, das finde ich eine richtig coole Aktion. Und das ist dann 2000, weil 2000 ist echt nicht wenig eigentlich.
Ja, in der Tat. Wir waren selber ein bisschen verwundert. Das sind natürlich die Zuschauer über die 5-6 Stunden, die wir sozusagen dort gestreamt haben. Mhm. Wir hatten im Durchschnitt, hatten wir glaube ich 200 Live-Zuschauer. Aber in der Tat, für das, was wir erwartet haben, war es nicht wenig. Wenn du auf Twitch anfängst zu streamen, dann wirst du diese Zahlen niemals erreichen. Mhm. Auch Eishockey im Vergleich, die deutsche Meisterschaft, die auch groß von der Telekom gesponsert ist und auch von der ESL operativ umgesetzt wird, die hat nur einen Bruchteil der Live-Zuschauer. Also die Community ist wesentlich kleiner. Und da möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, ein wahnsinnig offener Verband, was das Eishockey angeht, mit einer Leitung, die jenseits, jetzt muss ich echt aufpassen, ich glaube jenseits aller Beteiligten im Vorsitz über die 55 Jahre liegen, die sich dem Thema geöffnet haben, über Newsletter, über persönliche Vereine, wo wir auch das in einem Livestream haben vorstellen dürfen, die alle davon so begeistert waren, dass die das in ihr Vereinsblättchen, in diese Magazine, die immer verteilt werden, sogar reingedruckt haben mit dem Twitch-Link, Mensch, schaltet zu dem und dem Zeitpunkt ein. Und das war eine wahnsinnige Bewegung. Und die Leute wussten gar nicht, wie man im Twitch-Chat schreibt, weil die alle irgendwie Ü50 und Ü30 und was weiß ich. Aber das war Wahnsinn, wie viel Spaß und Freude. Und das geht jetzt auch weiter. Mhm. Und dann hat sich natürlich auch, das ging natürlich nicht an den größeren Vereinen natürlich nicht vorbei. Wir haben in München auch einen großen Eishockey-Club, die dann gesagt haben, Mensch, das fanden wir so toll. Erstens, wir brauchen sowieso jemanden in dem Bereich. Mensch, habt ihr einen Praktikanten? Und vielleicht können wir da nächstes Jahr machen, dass wir vielleicht im Stadion bei uns das Finale spielen für dieses Format. Also das sind so Themen, hands-on, grassroot, die einfach unheimlich großen Spaß machen und die einfach auch von uns sehr, sehr unterstützt und getrieben werden.
Wow, echt. Also ich bin jetzt nicht der übertriebene Eishockey-Fan. Früher sehr viel Eishockey auf der PlayStation gespielt. Wayne Gretzky, einer meiner Lieblings-Eishockey-Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, ob der jetzt überhaupt noch spielt. Aber ja, richtig geil. Also das ist, wann findet das dann statt? Also wann ist das dann wieder geplant? Du meinst ja, dieses Jahr ist es wieder geplant, oder?
Es ist, die Planung ist in diesem Jahr. Das wird sich wieder im Dezember. Aber ich denke, dass wir wahrscheinlich wieder genau dann, wenn es war zumindest im letzten Jahr war es so, dass es dort auf jeden Fall mal um Ostern 2 Wochen Pause gab, dass wir da wiederum auf die Vereine, die Verbände, die dann dort alle einladen und dann vor allem jetzt auch wieder die jungen Spieler. Also der jüngste Spieler war 11 Jahre alt und der älteste Spieler war 49 an dem Turnier, wieder die große Bandbreite haben. Und ich denke, das wird nochmal Wellen schlagen. Die Vereine posten heute noch auf Social Media davon, ja, und auch der Siegerpost auf Instagram ist der meistgeklickteste, meistgelikedeste Post, den jemals dieses Eishockey-Landesliga-Team gehabt hatte. Da war irgendwie bei 280 Likes oder so. Es sind da mittlerweile drauf. Also, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte, die auch in den regionalen Medien wirklich auch umherging, ja. Aber eines von vielen Projekten, die wir gemacht haben.
Aber trotzdem ein Wahnsinn. Also sieht man, wie viel Kraft und Power so etwas Regionales hat. Und das ist leider, ich meine, natürlich machen es, kommt auch an, wie groß die Firma ist, aber teilweise sind große Firmen eher nicht so auf dieses Regionale aus. Quasi, die wollen mehr in die große Breite, große Masse, natürlich, umsatzgetrieben, das ist klar. Aber wenn man wieder solche, also ich stehe voll auf regionale Events. Das ist, für mich ist das auch super wichtig im E-Sport, das Ganze voranzutreiben. Genauso wie jetzt nicht nur im E-Sport, also auch kann ich sagen, aus meinem privaten Leben, ich schaue, dass ich eher regional einkaufe, als wie, dass ich jetzt von den großen Playern irgendwie alles einkaufen muss oder, keine Ahnung, ein USB-Stick jetzt von Amazon bestellen muss, anstatt dass ich einfach zu einem regionalen Händler hinfahre und mir das da besorgt, damit der vielleicht, damit es dem vielleicht ein bisschen besser geht und die Region ein bisschen zu unterstützen. Aber super cool, was ihr da macht. Echt cool.
Ja. Ich denke, das, was du gerade angesprochen hast, also ich finde das absolut plausibel von den Big Brands. Klar, das wird dann auch irgendwie von Sport 5 oder Infront oder wie die alle heißen. Natürlich ganz klassisch beraten, dann musst du natürlich auch bei den, wenn du Großes haben willst, musst du beim Großen dabei sein. Und E-Sports, natürlich die Zielgruppe ist digital, international etc. Das ist ganz klipp und klar. Und ich denke, auch in deinem Dorf wird es bestimmt auch Gaming-E-Sports-Enthusiasten geben, die jetzt aber vielleicht nicht im Dorf von dem E-Sports-Club-Fan sind, sondern dann vielleicht auch wirklich von den großen Brands, was auch völlig in Ordnung ist. Es ist ja im Sport genau dasselbe. Aber ja, auch das, was du ansprichst, dieses ja Fundamentale, dieses Regionale, diese Ansätze, die finde ich sehr, sehr spannend. Die sind noch meines Erachtens viel zu wenig da, machen aber so einen großen Spaß. Und ich glaube, da ist auch das größte Wachstumspotenzial, um es vor allem auch gesellschaftlich wirklich in die Mitte zu bringen. Und ja, also von meiner Seite aus, ich bin mittlerweile, ja, mir macht das auch Spaß, wenn ich auf einem riesen Event bin. Wir machen aber auch Themen Spaß wie die Bayerische Eishockey-E-Sports-Meisterschaft.
Bin ich ganz bei dir. Genau, also wenn jemand Interesse hat, du kannst jetzt nochmal irgendwie eine URL raushauen, wo man das Ganze findet, also quasi jetzt dein Projekt.
Sehr gerne und auch zwecks unseren Strukturen, wir haben einen sehr belebten Discord-Server, da könnt ihr gerne joinen, da könnt ihr mich gerne anchatten, dann können wir da nicht nur callen, sondern dann spielen wir eine Runde und dann zeige ich euch ein bisschen mehr, wer da natürlich Interesse dran hat.
Perfekt, dann findet ihr alles quasi in der, je nachdem, wo ihr es anhört. Wenn ihr es auf der Seite anhört, findet ihr es in der Beschreibung, sonst unter Spotify auch in der Spotify-Beschreibung. Da verlinken wir euch alles, da könnt ihr euch dann ein bisschen reinschnuppern und ja, mal schauen, vielleicht werdet ihr ja auch bald quasi ein Teil von diesem wunderbaren Projekt, das der Tobias da auf die Beine gestellt hat. Wir, glaube ich, sollten schon langsam jetzt zum Abschluss kommen. Wir sind schon bei 51 Minuten, sehe ich gerade so aus dem Blickwinkel. So, letzte kleine Frage. Was würdest du so im E-Sport, gerade wenn du ganz viel Einfluss hättest im E-Sport, was würdest du sofort ändern? So von einem Tag auf den anderen. Was müsste sich ändern?
Wenn ich ganz viel Einfluss
hätte. Ja, genau.
Boah, ein Ding, das also, ist viel zu wenig, Martin.
Naja, aber wir können jetzt nicht 15 Sachen aufzählen, weil wir haben jetzt nur mal 5 Minuten.
Ich muss mich jetzt kurz halten, ich merke schon. Wenn ich wirklich ein Thema ändern könnte, boah, das ist eine verdammt schwierige Frage, Martin. Wirklich, das ist eine verdammt schwierige Frage, weil dieses Thema...
Ich habe dich nicht eingeladen, um leichte Fragen zu beantworten.
Weil ich dieses Thema schon so lange kenne und auf so vielen Ebenen mich komplex eingearbeitet habe, keine heilige Bundeslade. Da gibt es nicht den Schlüssel nach Pandora, dass E-Sports, so wie ich mir das vorstelle, perfekt wird. Das gibt es nicht. Es ist ein super spannendes, vielleicht auch an manchen Stellen fragiles Gebilde, dieses E-Sports-Ding, was da ist. Aber was ich mir wünschen würde, weil ich habe es gesagt, E-Sports ist Community-getrieben. Auch in meinem Sinne ist die Community das Allerwichtigste und auch dort, wo ich den Fokus darauf lege, vor allem damit zu arbeiten. Ich würde mir in erster Linie ab und an eine warmherzigere, eine liebevollere, eine menschlichere Community wünschen in verschiedenen Games. Das wäre, glaube ich, ein super, super spannender Schritt, um weiterzukommen, was dieses Fundamentale mit den Menschen, mit der Gesellschaft, die nicht nur die Anerkennung, die Akzeptanz, sondern auch die Weiterentwicklung angeht. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt, den ich mir wünschen würde.
Sehr schön. War ja doch nicht so schwer, oder?
Es hat das schon ein bisschen gebraucht. Ich musste nachdenken.
Klang auf jeden Fall nicht, wenn es dir schwer von der Zunge kommt. Natürlich, es gibt viele Punkte, die man ansetzen will. Wollte jetzt nicht, dass du dir keine den aussuchst, sondern einfach nur einen von denen, wo du sagst, okay, da sollte man ansetzen. Aber bin ich ganz bei dir? Bin ich echt bei dir? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss gewesen. danke nochmal, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage einmal Tobi und einmal sage ich Tobias. Ich bin halt echt ein bisschen verwirrt.
So, das ist völlig in Ordnung. Solange du es nachher noch so verkaufst, dass das nicht zwei Personen waren, sondern nur eine, hast du alles richtig gemacht.
Stimmt, ja, genau daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um da zu sein.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht.
Definitiv. Du hast ja echt richtig gute Einblicke gegeben, was so den Bildungsbereich angeht. Wie gesagt, an alle Leute, wenn ihr Interesse habt, im Bildungsbereich da ein bisschen zu belesen oder wissen wollt, was es so gibt, was ihr studieren könnt oder sonstiges. Erstens, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Zweitens, Tobias hat wahrscheinlich auch immer ein offenes Ohr. Also ich will ja jetzt nicht alle, ich will nicht, dass ihr dann 1000 Leute irgendwie schreiben, was wahrscheinlich eh nicht jetzt passiert. Aber Tobias hat da immer ein offenes Ohr. Und ja, oder?
Ja, definitiv. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ich werde mir da natürlich die Zeit nehmen. Wenn da jemand jetzt sagt, Mensch, auch diese Bewegungen, da möchte ich mehr erfahren. Oder ich möchte mich vielleicht mal bei so einem, auch mal nicht studieren zu müssen, sondern vielleicht mal bei so einem Projekt Academy-mäßig mit den Studierenden reinzuschnuppern oder vielleicht den einen oder anderen auch mal kennenzulernen. Wir haben auch 10 Studierende aus Österreich. Super gerne, da vernetze ich euch super gerne. Jeder, der sich da auch ja ein bisschen was E-Sports, der die Leidenschaft im Herzen trägt, den möchte ich gerne unterstützen.
Sehr cool. Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, also wenn ihr ein bisschen was erfahren wollt, was es so im E-Sport gibt, quasi von Vereinen, Unternehmen oder sonstiges, oder wenn ihr E-Sport-Akteure seid oder im E-Sport tätig seid oder sonstiges, schaut einfach mal bei esportconnect.de rein. Da findet ihr quasi alles, was es so im E-Sport gibt. Checkt das einfach mal aus. Und ja, dann hätte ich gesagt, wir schließen das jetzt einfach ab. Danke nochmal, Tobi. Und da wünsche ich allen, die zugehört haben, noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Folgt uns auf Spotify natürlich, ist ganz, ganz wichtig. Und dann bis zur nächsten Episode. Ciao.
Ciao, ciao.